Weinen, lachen, dazwischen all die Sachen machen. Mama sein ist leicht und dann wieder schwer. Weinen, lachen, mit Kind und Kegelblödsinn machen. Das ist meine Welt, in der bin ich Feind und oft auch Held.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gefühlskreisel.
Ein Podcast für Mamas, Papas, Bezugspersonen, aber auch einfach Personen, die teilhaben möchten an unserem Familienalltag. Erstellt von Mayo und
Tanja. Für heute haben wir uns überlegt, wir knüpfen an der letzten Schwangerschaftsfolge an. Da haben wir viel über unsere Erfahrungen und Herausforderungen, besonders zu Beginn der Schwangerschaft, gesprochen. Und heute spulen wir ein bisschen vor und reden eher über das letzte Schwangerschaftsdrittel und lassen euch auch ein bisschen teilhaben so an unseren Learnings von der Geburt. Mhm.
Wir hatten ja beide zwei Geburten hinter uns. Wäre ja auch spannend, ein bisschen zu eruieren, ob es da Unterschiede gab und eben was unsere Lernerfahrungen auch waren von den jeweiligen Geburten.
Ja. Also was ich vorweg schon sagen würde, es ist wirklich jede Schwangerschaft, jede Geburt super individuell und das sind auch gar keine Ratschläge, die wir geben, sondern wir wollen einfach nur mit euch teilen, wo wir vielleicht ein paar Struggles hatten, beziehungsweise wo wir Erwartungen hatten, was wir anders gemacht hätten, also genau, so wie in den anderen Folgen, wollen wir euch einfach teilhaben lassen an dem, was wir erlebt haben.
Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns an euren Erfahrungen teilhaben lässt in Form von Nachrichten.
Mayo, wie war es bei dir das letzte Trimester, erste Schwangerschaft im Vergleich zur zweiten Schwangerschaft?
Bei beiden war das letzte Trimester das schönste, weil ich ja doch die ersten zwei ziemlich kämpfen musste mit der Hyperemesis. Und da war wirklich eine sichtliche Erleichterung da von den Symptomen. Und bei der ersten Schwangerschaft war ich auch viel fitter dann gegen Ende. Also auch körperlich habe ich vieles wieder machen können und habe mich richtig wohlgefühlt, ja, in meinem Körper, was ich sehr genießen konnte. Bei der zweiten Schwangerschaft war es dann auch ähnlich, aber ich habe schon gemerkt, dass, sei es dem Alter verschuldet oder auch den Symptomen, die ich bei der zweiten Schwangerschaft mehr hatte als bei der ersten, unter anderem die Symphysenschmerzen, da war ich dann weniger aktiv, aber trotzdem ging es mir da schon besser. Das höre ich ja bei anderen eher umgekehrt.
Genau, ich wollte gerade sagen, die meisten werden sich denken, wie, du warst am fittesten zum Schluss.
Ja, also wirklich, ich bin Rad gefahren, bin gegangen, gewandert, lange Spaziergänge habe ich unternommen und das hat mir richtig gut getan. Mhm. Ja.
Wir haben uns ja beide noch nicht gekannt, wie wir unsere ersten Kinder auf die Welt gebracht haben. Warst du da in einem Spital oder in einem Geburtshaus?
Ich war in einem Krankenhaus. Ich habe ja zur damaligen Zeit bei meinem ersten Kind in Salzburg noch gelebt. Und witzigerweise, es war bei beiden Geburten so, habe ich immer in der Nähe von einem Krankenhaus gewohnt. Das heißt, bei beiden Schwangerschaften, sobald die Wehen begonnen haben, bin ich rüberspaziert zum Krankenhaus mit meinem Partner und mit meiner Kliniktasche. Und genau, das war dann... Da haben dann beide Geburten im Krankenhaus stattgefunden. Mhm. Wie war es bei dir? Wo hast du entbunden?
Also bei mir war das erste Spital eine Tagesklinik, wo es eine Geburtenstation gab. Es war sehr familiär eingerichtet. Also es war so eine Mischung zwischen Spital und Geburtshaus. Und das zweite dann auch ein Spital, weil es ortsbedingt einfach da war.
War das vorgesehen, geplant, die Tagesklinik? Oder was waren denn so deine Wünsche im Hinblick auf wo?
Naja, ich hatte bis vor der Geburt keine Krankenhausaufenthalte bis auf sportlich bedingt Knieverletzungen. Und die waren immer in dieser Tagesklinik. Okay. Und deswegen war das für mich, das kenne ich. Große Spitäler waren mir immer ein bisschen unheimlich. Die habe ich vom Geruch her schon immer ganz unheimlich abgespeichert bei mir. Und diese Tagesklinik, wie ich erfahren habe, dass man dort entbinden kann, haben wir gedacht, perfekt, kenne ich schon, kenne die Gegend, da fahren wir hin. Und wir haben da in Wien gewohnt, das war nur 20 Minuten von unserem Wohnort entfernt in Niederösterreich. Und das hat wirklich super gepasst.
Ich glaube, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an. Ein Ort, den du kennst und wo du ein Gefühl hast, dass du dich wohlfühlst. Und immer mehr Kliniken bieten ja auch an, das Haus oder die Station vor der Geburt näher kennenzulernen, den Tag von Open House oder Besichtigungen. Und das haben wir auch genutzt, einfach um das Gefühl zu bekommen, wo komme ich denn da überhaupt hin? Ja?
Ja.
Wie sieht das aus?
Ja. Na, ich fand die Besichtigungen auch immer voll interessant. Also die haben wir auch gemacht, obwohl wir die Tagesklinik schon kannten, aber mein Mann eben noch nicht. Und war auch witzig, wenn dann die anderen Eltern dort waren und dann wie in der Gruppe dann so viele Fragen auch dann aufgepoppt sind. Und war schon interessant und kann mich erinnern, dann haben auch andere Mütter gefragt, wie schaut denn das aus oder wie schaut eine Zange aus, wie schaut eine Glocke aus, also ich weiß ja nichts, ja. Also
da kann ich mich auch erinnern, erst bei der zweiten Schwangerschaft, auch bei einer Besichtigung hat auch eine Mama gefragt, ich hätte eine Frage, ich hoffe, ich stelle mich da jetzt nicht blöd, aber wie schaut denn so eine Glocke aus? Und ich war so dankbar, dass sie gefragt hat, weil ich wusste es selber nicht. Und man hat ja so, ich hatte schon so gewisse Horrorvorstellungen von Glocke und Saugen, das hört sich ja alles irgendwie nicht so angenehm an. Aber wie ich das dann gesehen habe, wie das ausschaut in echt, hat mich das auch schon noch ein Stück weit erleichtert, obwohl ich schon ein Kind geboren habe, aber ich wusste das einfach nicht, wie sowas ausschaut. Und ich finde es gut, wenn eine Frage da ist, unbedingt stellen, weil das profitieren die anderen auch davon, die sich vielleicht gar nicht trauen, so wie ich damals.
Ja, ich habe mich auch nicht getraut, Also wirklich, das ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil da seid ihr nicht gerade am Gebären und da habt ihr dann keine Zeit für Fragen. Also wirklich bei den Besichtigungen das ausnutzen, das stimmt. Habt ihr euch sonst noch irgendwie auf die Geburt vorbereitet, abgesehen jetzt vom Krankenhaus besichtigen?
Wir haben bei beiden Schwangerschaften einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Bei der ersten waren wir ja sehr motiviert, so ja, das gehört dazu und Kennenlernen der Geburtsschritte und des Prozesses. Und das hat uns sehr gut getan, also vor allem für meinen Partner, der auch überrascht war über manche Dinge, die er so nicht wusste. Und bei der zweiten Schwangerschaft war es mir einfach wichtig und meinem Partner dann auch, dass wir einfach noch einmal alles wiederholen, weil doch circa 4 Jahre dazwischen waren und ich habe dann auch gemerkt, ich habe vieles wieder vergessen. Ja. Und da das noch einmal zu verfestigen, das ist schon eine tolle Möglichkeit zu haben. Ja. Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
Ja, wir haben auch einen gemacht, aber nur vor der ersten Geburt. Bei meinen Kindern liegen ja nur 2 Jahre dazwischen. Ich würde sagen, da war sehr viel frisch bei mir. War eine wirklich sehr schöne Veranstaltung. War für uns wirklich sehr gut. Also es ging über 2 Wochenenden in Wien im Hebammenzentrum und die haben das wirklich super toll organisiert, waren sehr viele interessante Informationen. Wir haben Handouts mitbekommen, also wir haben Notizen gemacht, also wir waren da wirklich sehr eifrig unterwegs. Genau, und da ist eine, was ich mich noch erinnern kann beim Vorbereitungskurs, ist bei uns wirklich eine klassisch natürliche vaginale Geburt durchbesprochen worden, auch mit den ganzen Wehenphasen. Und jetzt so im Nachhinein, worauf ich nicht so gut vorbereitet worden bin, ist zum Beispiel, was ist, wenn die Wehen nicht einsetzen? Wie funktioniert es mit der Wehenförderung? Welche Hilfsmittel gibt es noch, um das Kind quasi zu unterstützen? Mhm. Das war, glaube ich, damals auch geplant, nicht so sehr da ins Detail zu gehen, einfach um den Müttern keine Angst zu machen. Und jetzt im Nachhinein hätte ich das aber schon gern gewusst. Also ich bin halt jemand, der gern weiß, was in den Worst-Case-Szenarien alles passieren kann, was vorkommt, was eingesetzt wird. Und genau da war ich ein bisschen gutgläubig, so quasi, na, das wird ja bei mir eh auch so unter Anführungszeichen normal passieren, wie es ja bei allen anderen ist. Mhm. Ja.
Ja, also ich überlege auch gerade, weil zum Beispiel auch der Punkt Sektio wurde ja, soweit ich weiß, gar nicht besprochen. Und natürlich, man will jetzt nicht alle möglichen Szenarien durchgehen, aber je mehr ich weiß, desto mehr Sicherheit gibt mir das. Mhm. Ja. Ich muss jetzt nicht wissen, wie eine Sektio medizinisch abläuft und was da alles passiert, aber dass es auch eine Option sein kann, ja, ja, und dass auch ein Geburtsverlauf sein kann, mhm, ja, von einigen Möglichkeiten.
Ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass durch den Vorbereitungskurs die Erwartungen an diese natürliche Geburt mit diesem natürlichen Wehenverlauf, wie er quasi, ich sag mal, theoretisch im Buch steht, der hat meine Erwartungen halt quasi nochmal so gefüttert, so, okay, na, so muss es ja aussehen. Das steht ja da und ich bin ja jetzt hier, um dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und diese Erwartungen sind mir schon sehr im Weg gestanden, dann bei der Geburt dann direkt. Also ich war dann schon sehr überrascht, wie anders es verlaufen ist, als ich mir erwartet habe. Und ich musste dann schon lange Zeit damit hadern, das auch zu verarbeiten, warum ich da so kritisch mit mir war oder ja, wieso es nicht so gelaufen ist.
Magst du da vielleicht gleich anknüpfen und von deiner Geburt oder deinen Geburten erzählen, wieso der Verlauf war?
Ich bin in die Klinik gekommen mit einem Blasensprung und hatte einfach keine natürlichen Wehen. Und ich kann mich erinnern, mein Partner und ich haben uns ja vorbereitet, wie du sagst, auch mit einer Kliniktasche. Wir haben immer alles gemeinsam gepackt. Er wusste genau, was ich mit habe, was ich brauche. Mit dem Blasensprung war es dann doch ein bisschen hektischer, sage ich, weil ja dann mit der Rettung musste ich ja dann in die Klinik geführt werden, obwohl es mir eh super ging.
Kurze Zwischenfrage, in welcher Schwangerschaftswoche warst du?
War eine Woche drüber, über Termin. Und dann war ich eben im Spital und dann hat es einfach sehr lang gedauert, bis die Wehen eingesetzt haben. Die sind bei mir nicht natürlich gekommen, die wurden eingeleitet. Und ich habe meinem Partner gesagt, egal was kommt, ich möchte auf gar keinen Fall eine PDA haben, auf gar keinen Fall Schmerzmittel, denn ich muss das natürlich schaffen. Mhm. Und das habe ich mir so sehr in den Kopf gesetzt, diese Erwartung, dass ich dann aber durch den Blasensprung und es war auch Corona, es waren einfach wirklich sehr viele Faktoren, die mich mental auch schon sehr viel Energie gekostet haben, dass die Geburt dann quasi dieser Marathon, der auf einen zukommt, ich einfach körperlich nicht darauf vorbereitet war. Das heißt, ich habe auch eine PDA gebraucht bei der ersten Geburt und das war für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft ohne.
Wie ging es dir denn zum Zeitpunkt des Erhalts der PDA? Also wurde dir das...
Also ich war sehr erleichtert. Mhm. Also ich habe den Hebammen gesagt, ich brauche das jetzt, ich schaffe es nicht mehr. Und ich bin mein ganzes Leben schon sehr sportlich. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenn man wirklich körperlich an seine Grenzen kommt und darüber hinaus. Nur zu dem Zeitpunkt war ich schon sehr, sehr lang über diesen Grenzen drüber. Und wenn ich dann sage, es geht nicht mehr, dann bin ich schon wirklich weit, weit, weit.
Dann ist das ernst zu nehmen.
Dann ist es ernst zu nehmen. Und mein Partner hat aber versucht, mich da auch noch zu motivieren, sagen, aber du schaffst das, ich weiß, du schaffst das.
Weil er ja auch die Vorgabe bekommen hat.
Weil er das Briefing bekommen hat, egal was ist, du musst mich pushen, ich schaffe das ohne PDA. Mhm. Ja. Und ja, genau, also die PDA habe ich dann bekommen, ich war sehr erleichtert, genau, und habe es dann wirklich gut geschafft, auch in einer Position, wo ich mich trotzdem gut bewegen konnte, das Kind auf die Welt zu bringen.
Und du hast doch was Wichtiges angesprochen. Du kennst dich ja am besten und du hast ja auch gespürt, wo sind deine Grenzen, wo sind deine körperlichen Grenzen. Und natürlich trotz Verzögerungen, aber es sei auch der Situation verschuldet, das ist ein Ausnahmezustand. Ja, da kann man ja oft auch gar nicht klar denken. Trotzdem hast du das richtig für dich erkannt und gesagt, okay, es geht nicht, ich brauche das und das ist auch nichts Schlimmes oder nichts Falsches, das unterstützt mich im Geburtsverlauf.
Ja, genau. Genau. Und es geht jetzt hier auch nicht nur darum, ob PDA ja oder nein, sondern es geht wirklich um diese Sachen, die man vorher liest oder gelehrt bekommt oder vorgeschlagen bekommt, dass man wirklich in dem Moment auf sich selber hört und sich vielleicht auch denkt, okay, ich ändere jetzt meine Meinung zum Wohl meines Körpers und auch meiner Psyche. Mhm. Ja. Ich habe das in dem Moment körperlich die Erleichterung gespürt, aber ich habe wirklich, es war mental für mich wie ein Versagen.
Und hat dich das noch länger dann begleitet? Nach der Geburt in der Mutterrolle so das Gefühl, versagt zu haben?
Ja, also absolut. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wieso habe ich es denn nicht geschafft und hat das Auswirkungen auf mein Kind, dass ich dieses Schmerzmittel bekommen habe? Hat das durch das Blut was abbekommen? Ist mein Kind vielleicht deswegen ruhiger? Also ich habe mir so viele Fragen gestellt, was das für Auswirkungen hat. Aber mein Baby war total gesund und super aufgeweckt, hat also wirklich, ja, also da haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wirklich alles gepasst hat. Das heißt, natürlich hat es hier keine Auswirkungen gehabt. Es war wirklich ein reines Gefühlskreisel, was da in meinem Kopf entstanden ist und was durch die Gegebenheiten, durch die Hormone, durch das Wochenbett halt auch nochmal verstärkt worden ist, dass ich das noch lang mitgezogen habe, dieses Versagensgefühl. Mhm. Ja. Und ich habe einfach sehr viel drüber gesprochen und auch mit meinem Partner, mit meinen Freundinnen. Und jeder hat gesagt, aber schau, was du doch geschafft hast. Du hast es geschafft. Mhm. Und es ist ja in Ordnung. Mhm. Du hast dich ja dazu entschieden, diese Erleichterung zu nehmen. Und das war auch gut so, weil du hast es geschafft. Mhm. Ja.
Genau.
Und es hat halt lang gedauert, bis ich das halt wirklich verinnerlicht habe. Ja.
Hatte das Auswirkungen dann auf die zweite Geburt, so dieses Mindset mit der PDA?
Ja, absolut. Also bei der zweiten Geburt war ich sehr energiegeladen, hatte sehr viel Kraft und habe einfach schon gewusst, was auch von den Schmerzen auf mich zukommt und von den Grenzen her körperlich. Deswegen habe ich mich auch besser darauf vorbereiten können. Ich habe mir gedacht, okay, so intensiv ist es, also werde ich mich Stück für Stück an diese Grenzen annähern und nicht gleich quasi über diese Grenzen komplett werfen. Mhm. Und deswegen habe ich dann noch viel besser meistern können. Mein Partner hat mich da auch besser unterstützen können, weil er auch wusste, was auf ihn zukommt. Also die zweite Geburt war wirklich, war ein gut geplanter Marathon, würde ich sagen.
Okay. Es ist ja auch Stichwort Geburtsplan, nicht nur was für Gegebenheiten möchte ich oder möchte ich nicht, sondern wie gehe ich hinein in die Situation, was ist mein Plan in meinem Kopf? Ja, das vergisst man ja oft, weil man plant vieles außerhalb, so und so soll die Struktur ausschauen, aber Psyche und Körper und auch soziales Umfeld, das wirkt so ineinander und miteinander. Und wie du sagst, wenn ich in meinem Kopf eine gewisse Haltung habe und nicht daran zu rütteln ist, dann rebelliert der Körper auch irgendwann und dann kann es wirklich schwierig sein, sich darauf einzulassen, auf die Situation, die sehr viel Abgabe von Kontrolle verlangt. Ja, und wenn man als Person schon Schwierigkeiten damit hat, und da spreche ich mich direkt an, ich glaube, wir sind da auch recht ähnlich von der Einstellung, dann braucht es da auch sehr viel Selbstreflexion. Also ich zum Beispiel habe mir vor der Geburt immer wieder gesagt, ich bin offen für alles.
Ja,
egal, was kommt im Geburtsverlauf, es ist dann so und solange es mir gut geht und dem Kind, ist das der richtige Weg.
Ja.
Ja, und ich vertraue und musste dann auch teilweise darauf vertrauen, auf die anderen Personen.
Ja. Ja. Ich finde, die Geburt wird halt schon noch ein bisschen romantisiert.
Natürlich.
Ich meine, von den Medien her braucht man gar nicht reden, Filme, Serien. Es ist halt auch so, dass im meinem Umfeld, das nicht so sehr Thema war. Ja, natürlich war es anstrengend, aber du schaffst das schon. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mein Umfeld und meine Freundinnen halt schon noch anders darauf vorbereitet. Ich habe ihnen wirklich alles im Detail genau erzählt, weil ich mir gedacht habe, natürlich, wenn sie es wollten und diese Informationen gefordert haben, ja. Aber sie profitieren halt natürlich davon. Sie haben keine Angst. Also wie du sagst, es gibt ihnen Sicherheit, weil sie wissen, okay, so ist es bei dir gelaufen. Also ja.
Gibt es jetzt einen Tipp, den du so mitgeben würdest an unsere Zuhörer, weil du gemeint hast, deine Freundinnen hast du jetzt auch recht ehrlich aufgeklärt, wo du sagst, das hättest du gerne gewusst. Oder das ist einfach wichtig zu wissen, was bei der Geburt passieren kann oder wie es abläuft.
Ja. Also ich würde auf jeden Fall raten, sich zu trauen, zu sagen, was man gerade braucht. Also wenn man jetzt eine bestimmte Position jetzt bei der Geburt hat und sich wirklich gut anfühlt, wenn man die Wehen gerade durchatmet und die Hebamme vielleicht aber einen bittet, doch in eine andere Position zu gehen wegen CTG oder wegen sonstigen, dass man da vielleicht wirklich erklärt, aber ich brauche das jetzt, ich möchte das. Also dass man wirklich für sich einsteht, auf seinen Körper hört, dass man sich vorher überlegt, was einem wichtig ist, aber dass man trotzdem offen bleibt, so wie du es dir vorgenommen hast. Aber dass man sich wirklich traut zu sagen, das brauche ich jetzt. Mhm. Oder diese Hilfe brauche ich jetzt. Mhm. Die Begleitperson ist ja auch noch da.
In den meisten Fällen, ja.
Die man halt auch briefen kann.
Ja. Genau, ist auch wieder im Hinblick auf Geburtsplan, dass die zweite Person auch weiß, was deine Vorstellungen sind, was du willst, was du nicht willst. Ja, und die da auch dich mit unterstützen kann in dieser Situation.
Und ich weiß nur, wie das bei meinem Mann war. Für den war das halt wirklich sehr schwierig bei der ersten Geburt. Er wusste nicht genau, was kommt auf ihn zu. Natürlich, wir wussten es alle nicht, wie wird der Verlauf sein. Und ich verstehe, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man daneben steht und einfach, ja, einfach nicht weiß, wo und wie soll ich jetzt helfen. Mhm. Also auch wenn man den Geburtsplan da hat, das war dann bei der zweiten Geburt halt natürlich viel einfacher, wenn dann bestimmte Handgriffe schon da sind. Und bei der ersten Geburt war es dann so, möchtest du etwas trinken? Soll ich dich wo massieren? Brauchst du etwas? Und ich war aber in der Situation, wo ich mir gedacht habe, ich möchte keine einzige Frage gestellt haben. Mhm. Ich möchte einfach nur es hinter mich bringen. Mhm. Und es ist wirklich, ich vergleiche es wirklich sehr gern mit einem Marathon, wo dir wirklich einfach jemand schon einen Becher Wasser hinhält. Also ich finde den Marathon-Vergleich wirklich gut und auf den arbeitet man hin. Mental, man kann sich vorbereiten, genauso auf die Geburt, eben mit dem Geburtsplan, wie du sagst. Und die Begleitperson, mit der am besten ausmachen, wo die Grenzen liegen, was man auf gar keinen Fall möchte, eben auch, das haben wir auch mal besprochen, im Falle, wenn man halt selber nicht mehr auch entscheiden kann für etwas, dass man da selber Meinung ist. Wie war es bei dir? Also was hast du für Learnings von deinen Geburten jetzt? Wie war die Erfahrung mit deiner Begleitperson?
Ich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, in einem neutralen Rahmen, es sind ja ein paar Jahre vergangen oder jetzt fast ein Jahr nach der zweiten Geburt, war es insgesamt wirklich eine schöne Erfahrung. Ja, das ist natürlich in dem Moment, wenn man mich direkt nach der Geburt fragen würde, würde ich es ein bisschen anders beschreiben. Aber insgesamt jetzt vom Ablauf, von der Begleitung, sowohl vom Partner als auch von der Station, habe ich wirklich eine sehr schöne Erfahrung machen dürfen. Es war natürlich sehr anstrengend, aber wie gesagt, ich bin mit einem Mindset reingegangen bei beiden. Ich habe einen Plan, aber ich kann mich auch fallen lassen und vertraue auf mein Umfeld und hatte für mich auch ein paar Regeln oder Hilfestellungen, die mir wichtig waren, dass ich die einsetze, zum Beispiel eben im Hinblick auf Kliniktasche, habe ich eine Ressourcenbox erstellt. Ja, bin ja klinische Psychologin und habe da ein paar Tools eingebaut, um auch mein mentales Mindset da gut durchbringen zu können durch die Geburt. Und da hat mir insbesondere geholfen Düfte, sodass ich mit Düften arbeite, die mein Partner mir, also der wird auch schon instruiert, mir gibt oder dann wieder nimmt, Musik. Ich habe bei beiden Geburten durchgehend die Kopfhörer in den Ohren gehabt, weil ich einfach, das hilft mir. Ja. Das, da habe ich schon die Vorerfahrung gemacht beim Weisheitszahnziehen, wo ich mich rausbeamen kann aus der Situation, jetzt nicht abkapseln und ich bin woanders, sondern es entspannt mich irrsinnig und ich kann bei mir sein, indem ich äußere Reize ausschalten kann. Ich höre vielleicht nicht permanente Schritte vom Personal, irgendwelche Bemerkungen vielleicht vom Personal, die mich aus der Ruhe bringen würden. Und das hat mir irrsinnig geholfen, dass ich mir eine Playlist vorher erstelle. Und da,
was waren da für Lieder drinnen zum Beispiel? Also waren das Sachen, die dich auf die Geburt wirklich eingestimmt haben oder waren das einfach random Lieder, die du gern hörst?
Ja, ich hatte eine Variation, weil ich eben nicht wusste, was ich in dem Moment brauche, aber also erstellt habe ich ABBA-Lieder. Das ist irgendwie so eine angenehme Erinnerung, auch aus der Kindheit, so diese Lieder. Aber im Endeffekt habe ich eher so Mantra-ähnliche Musik gehört, also wirklich durchgehend 1-2 Stunden derselbe Rhythmus, derselbe Beat, der mich da wirklich gut entspannt hat. Genau. Und Affirmationskarten, die habe ich mir auch vorher rausgesucht, rausgeschrieben auf kleine Kärtchen. Zum Beispiel, du bist stark, du schaffst das, in die Richtung. Ja, die hat mein Partner dann auch in die Hand gedrückt bekommen und ich habe dann auch Anweisungen immer zwischendurch gegeben. Ich brauche jetzt gerade die und die Karte, zeig sie mir oder lies sie mir vor. Und das war so der Part von meinem Partner, eben Affirmationen mir zukommen lassen, massieren und mit Düften mich begleiten. Genau, und so bin ich dann gut durch die Geburt gekommen. Die erste Geburt war ja länger als die zweite. Die zweite hat insgesamt 1,5 Stunden gedauert und das war dann wirklich so ein Marathon. Das war so Kopfhörer, Duft, ja. Massage, also so dieses Zack, Zack, Zack. Da konnte ich aber trotzdem auch die Sachen einbauen, die mir wichtig waren, um da gut durchzukommen. Und sich da auch wirklich die Zeit nehmen. Ich denke mir gerade im letzten Trimester, wo man sich eher zurückzieht, sich sein Nest langsam aufbaut, vielleicht sich auch mental mit Dingen beschäftigt, sich vorbereitet, sich auch die Zeit dann für sich zu nehmen und zu überlegen, was brauche ich, was tut mir gut, was kann ich mitnehmen, wo bin ich vielleicht nicht so, was sagt mir nicht so zu, ja, und sich einfach auch mit sich selber beschäftigen und die Zeit nutzen.
Ja, ja. Ja.
Weil die wird man dann nachher sowieso nicht mehr haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich sich was Gutes tun, auch auf sich Acht zu geben, auf seinen Körper. Das würde ich generell so die ganze Schwangerschaft mitgeben. Das haben wir ja auch in unserem ersten Teil der Schwangerschaftsfolge auch besprochen, dass man sich, ja, dass man sich auch mal was gönnt. Und das würde ich auch bei der Geburt so sehen. Also wenn man die Möglichkeit hat, seine Kliniktasche in Ruhe auch vorzubereiten und seinen Geburtsplan auch zu überlegen, finde ich die Tipps von dir auch wirklich gut. Also, dass man sich die Zeit nimmt und da auch Sachen einpackt, die auch die Sinne anregen, zuhören, was der Partner sagt, Düfte riechen, Musik hören, vielleicht noch 1-2 Energy-Snacks, sofern man was essen darf. Also, das alles, was ein bisschen noch die Sinne bereichert, um da den Körper und den Geist zu unterstützen, finde ich wirklich ganz toll. Ich würde an der Stelle aber auch wirklich gerne sagen, dass man nicht enttäuscht sein soll, wenn es ganz anders kommt, wenn es zu einem ungeplanten Kaiserschnitt kommt, wenn es Komplikationen oder wenn es einfach zu notwendigen Eingriffen kommt, die wichtig sind, dass man da einfach nicht so hart zu sich selber ist, dass man trotzdem weiß, dass der Körper ja trotzdem fast über 9 Monate irrsinnig tolle Arbeit geleistet hat und danach kommt ja wieder ein sehr langer Zeitraum, wo der Körper wieder tolle Arbeit leistet und dass die Geburt quasi nur ein Meilenstein dieser ganzen Reise ist und dass man nicht so hart zu sich selber sein soll.
Da sprichst du auch einen wichtigen Bereich an, den wir auch sehr gerne dann in einer weiteren Folge aufgreifen wollen, nämlich die Zeit nach der Geburt, welche Herausforderungen da auf einem zukommen können, sei es jetzt körperlich oder psychisch oder beides. Und da habe ich ja persönlich auch einige Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, auf psychischer oder körperlicher Ebene, ob es da Schwierigkeiten gab.
Aber ja, ja, war auf jeden Fall eine intensive Zeit. Mhm.
Würden wir euch gerne in einer darauffolgenden Folge dann auch Einblicke gewähren und mit euch unsere Erfahrungen teilen, wie es denn so nach der Geburt sein kann.
Und in der nächsten Folge würden wir gern über unseren Mental Load sprechen. Das ist ja ein Begriff, der jetzt momentan überall sehr gehypt wird. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass es einfach jetzt einen Begriff gibt für das alles, was es an To-Dos, Gefühlskreisel, quasi alles in einem beschrieben wird. Und zum Schluss gibt es noch ein Mantra, was wir euch mitgeben wollen.
Wellen kommen, Wellen gehen. Ich bleibe ruhig und stabil dazwischen stehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.